Ja, jetzt im nächsten Vortrag schauen wir ein bisschen so auf diesen zweiten theologischen Inhalt des Kreuzesopfers. Gott definiert sich am Kreuz als jemand, der liebt. Wir haben schon die Tiefe des Kreuzesopfers im letzten Vortrag angeschaut, über das Sühneopfer Jesu am Kreuz. Diese totale Hingabe für uns, auch die Bedeutung und die Kraft des Kreuzes Christi. Die Verbindung auch zum Alten Testament, das Blut Jesu, das kostbare Blut Jesu haben wir betrachtet, auch ja die Wirkung des kostbaren Blutes überhaupt, was das Blutopfer bedeutet, auch vom Alten Bund, vom Opferkult Israels her, das Blut, das in sich das Leben birgt. Und natürlich ist das Blut Christi das Kostbarste, was es überhaupt gibt, das Leben selbst. Es birgt nicht nur das Leben in sich, es ist das Leben. Es ist die reine Liebe, das Blut Jesu. Und durch dieses Blut sind wir erlöst. Und jetzt wollen wir wirklich schauen, der Vortrag ist übertitelt mit die Radikalität der Liebe Gottes am Kreuz. Und den Theologen unter euch wird auffallen, wer wahrscheinlich jetzt so, wessen Gedanken da hauptsächlich vorkommen. Es ist natürlich Ratzinger, Papst Benedikt, aus dem Buch jetzt die einfache kleine Einführung ins Christentum. Gott definiert sich am Kreuz als einer, der liebt. Die große Liebe, die sich am Kreuz zeigt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes Evangelium 15. Kapitel, Vers 13. Wir kennen diesen Satz. Die größte Liebe hat Gott uns gezeigt, indem er sich für uns hingegeben hat. Die Frage ist, woher kommt diese alles tragende Kraft des Kreuzes Christi? Dieses Kreuz, das letztendlich alles trägt, in unserem Glaubensleben, aber letztendlich auch, und das haben wir vorhin auch gehört, zum Frieden beiträgt, den Frieden stiften kann, diesen wahren Frieden, das wahre Shalom, auch den Völkern untereinander, nicht nur für eine Gruppe, für das Volk Israel, sondern die ganze Welt ist eigentlich, ja, für die ganze Welt ist dieses Opfer da und jeder, der es annimmt, ist eben auch damit reingenommen in diese Kraft der Liebe des Kreuzes Christi. Woher kommt diese alles tragende Kraft des Kreuzes Christi? Paulus schreibt an die Korinther, jetzt habe ich nicht die Stelle von wo das ist, naja, ihr kennt es. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das haben wir vorhin schon auch betrachtet. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen. Und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Meine Verkündigung, Paulus schreibt da, war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Also die Kraft des Kreuzes Christi ist die pure Kraft und die Weisheit Gottes. Das Kreuz Christi ist pure Kraft und Weisheit Gottes. Nichts an der Kraft des Kreuzes ist auf Menschenweisheit gebaut oder auf menschliche begrenzte Kraft gegründet. Es ist die Weisheit und die Kraft Gottes. Und deshalb ist das Kreuz natürlich immer stärker als irgendwelche irdischen Nöte, weil das Kreuz pure Kraft und Weisheit Gottes ist. Deshalb trägt es uns auch immer, das Kreuz. Was aber ist diese Kraft Gottes, die im Kreuz ist? Was ist diese tragende Kraft? Das Kreuz ist ein Ausdruck, das habe ich schon gesagt, der Radikalität der Liebe Gottes, die sich für uns gibt. Diese Liebe bis zum Letzten, Radikalität, wirklich ja, in der vollen Stärke. Jesu Leben und Sterben war ganz sein für die anderen, für uns. Die Kraft der Liebe Gottes ist somit immer gegenwärtig. Sein ganzes Sein war für die anderen und sein Sein ist ewig. Somit ist die Liebe Gottes und die Kraft der Liebe Gottes auch ewig und immer gegenwärtig. Der Freund von Papst Benedikt und Philosoph Robert Spähmann hat auf die Frage geantwortet, wo war Gott in Auschwitz, war die Frage. Und er hat geantwortet, ich habe es gerade gehört.
Am Kreuz.
Am Kreuz. Wir kommen morgen, dann noch der letzte Vortrag, eine Mitschwester, eine Heilige, unsere Schwester Petra, die da ist, eine Karmelitin, die heilige Edith Stein. Da werden wir dann auch nochmal über Auschwitz und das Kreuz hören. Wo war Gott in Auschwitz? Und Spähmann sagt, am Kreuz. Also immer ist immer gegenwärtig, sogar dort, wo man ja, Gottes Kraft oder Gottes Gegenwart am wenigsten vermutet. Gott ist wahrhaft der, das habe ich heute in der Predigt auch schon gesagt, der Ich bin für euch da. Der Ich bin da. Ich bin für euch da. Die Frage aller Fragen, warum das Kreuz? Da haben wir schon vorhin ein bisschen im Opfergedanken drauf geschaut, dass es natürlich viel, viel wertvoller ist als die ganzen Tieropfer. Das Opferblut der Tiere, das kostbare Blut übersteigt das nämlich, also das kostbare Blut Christi übersteigt das natürlich um ein Vielfaches, um ein Unendliches. Die Kreuzestheologie ist eine Revolution gegenüber dem Sühne- und Erlösungsvorstellungen in der außerchristlichen Religionsgeschichte. Also in allen anderen Religionen ist das Kreuz, Sie können, ich habe es vorhin angedeutet mit den Juden, Sie können damit nichts anfangen, mit dem Kreuz. In keiner Religion gibt es das Kreuz sonst noch, dass Gott sich wirklich hingibt am Kreuz, also dieses Opfer für uns. Und das ist wirklich eine Revolution gegenüber den Erlösungsvorstellungen. Im Alten Testament haben wir gehört, Sühne als eine Wiederherstellung des gestörten Gottesverhältnisses durch sühnende Handlungen der Menschen. Die Menschen handeln, tun Sühne, also leisten Sühne, machen Sühnehandlungen. Und somit wird das Gottesverhältnis wiederhergestellt. Der Mensch weiß um seine Schuld und seine Sünde, das haben wir vorhin gehört. Und ein Versuch des Menschen, seine Schuld zu überwinden und das Schuldgefühl zu beheben. Das sühnende Werk des Menschen steht im Mittelpunkt in den alten testamentlichen Sühnegedanken. Das haben wir ja alles schon betrachtet. Und Jesus dreht das komplett um. Und das ist die Weisheit Gottes. Jesus dreht das um. Nicht der Mensch ist es, der zu Gott geht und ihm eine ausgleichende Gabe, ein Sühneopfer bringt, sondern Gott kommt, um es den Menschen zu geben. Er gibt sie uns. Deshalb ist es ja immer wieder auch das Annehmen. Das Annehmen dieses Kreuzes. Zunächst mal des Kreuzes Christi. Das ist das Erste, was wir annehmen müssen. Und dann kommen unsere Kreuze. Aber wenn wir nicht erst die Kraft Gottes in seinem Kreuz annehmen, die er uns schenken will, können wir unsere auch nicht tragen. Das Allererste ist, diese Gnade anzunehmen. Nicht selber alles machen wollen, auch wenn es noch so gut gemeint ist. Erstmal diese erlösende Gnade des Kreuzes Christi annehmen. Er gibt es uns. Er gibt es, um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch herzustellen. Sein schöpferisches Erbarmen am Kreuz macht den ungerechten Menschen gerecht, nicht unsere Taten. Sein schöpferisches Erbarmen. Seine Barmherzigkeit, wir haben gerade den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet, ist ein Erbarmen, ein schöpferisches Erbarmen gegenüber uns. Er macht eine Neuschöpfung durch seine Barmherzigkeit. Seine Gerechtigkeit ist Gnade, die den Menschen richtet, das heißt zurechtbiegt, richtet im besten Sinne. Er richtet uns aus, er biegt uns zurecht, er macht uns richtig durch seine Gnade. Nicht richten im Sinne von verurteilen, sondern richten im Sinne von ausrichten in die richtige Richtung, zu ihm nämlich. Er biegt uns zurecht durch seine Gerechtigkeit, durch seine Gnade. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. In Christus. Es ist wieder so ein Satz, den man einfach kennt, aber den man so schnell verstreichen lässt. Was heißt denn das? Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Wie gesagt, da könnten wir Exerzitien halten nur über diesen Satz. Die Bewegungsrichtung des Kreuzes, also die Bewegungsrichtung der Erlösung, ist von oben nach unten. Vom Himmel auf die Erde ist die Richtung der Erlösung. Gott wartet nicht, bis die Schuldigen kommen und sich versöhnen, sondern er geht ihnen zuerst entgegen und versöhnt sie. Was ich vorhin gemeint habe. Wir wollen oft durch viel Gebet oder so, wollen wir uns irgendwie wieder ins richtige Licht stellen. Das Gebet ist eine Antwort. Wir machen damit nicht den ersten Schritt. Wenn wir beten als Christen, ist das eine Antwort auf das, was uns schon längst geschenkt ist. Kein Zwang, dass wir das tun müssen, sondern ein Bedürfnis als Antwort auf das, was uns schon geschenkt ist, nämlich die Erlösung und die Liebe. Zur Versöhnung. Er kommt uns zuerst entgegen. Er ist immer der Erste. Es ist sein Zugehen auf uns und nicht umgekehrt. Und das ist eben eine Wende in der Sühne-Idee, im Sühne-Gedanken. Und das bringt die ganze Religiosität und das macht den christlichen Glauben so einzigartig und auch so wahr. Weil das bringt die ganze Sühne-Idee in eine neue Richtung, nämlich von oben nach unten. Alles andere ist, ich tue was, die Heiden haben es gehört, Gott besänftigen, irgendwas opfern, das geht dann hin bis zu Menschen opfern. Dass sie Menschen opfern, die Heiden, oder geopfert haben, heute hoffentlich nicht mehr. Aber um Gott zu beschwichtigen, es geht andersrum. Gott kommt auf uns zu und wir antworten auf seine Liebe, auf seine Erlösung, indem wir umkehren, indem wir ein Leben führen, das ihm folgt, ein gutes Leben, indem wir der Liebe Raum geben. Jetzt ist die Frage, was ist das richtige Verhalten des Menschen, unser ist das richtige Verhalten von uns bei dieser umgekehrten Religiosität? Ich glaube, unbewusst oder auch bewusst machen wir das oft genug andersrum. Wir tun was, um wieder bei Gott gut dazustehen. Wir beten, ich habe Mist gebaut, ich muss jetzt da einen ganzen Psalter jeden Tag bauen, beten. Wie gesagt, wir haben über Buße gesprochen, das ist notwendig schon, das schon auch. Aber die Vergebung ist zuerst geschenkt, die Buße kommt danach. Nicht durch die Buße wird uns vergeben. Sondern vergeben wird uns, weil wir Gott die Sünden bekennen, ihm anvertrauen und von ihm die Vergebung empfangen. Unsere Antwort ist dann die Buße, das Gebet. Aber die Erlösung kommt nicht durch die Buße, sondern durch die Gnade Gottes. Also was ist das richtige Verhalten des Menschen bei dieser umgekehrten Religiosität? Ratzinger sagt dazu, Anbetung erfolgt im Christlichen zunächst im dankenden Empfangen der göttlichen Heilstat. Die wesentliche Form des christlichen Kultes heißt daher mit Recht, was heißt Danksagung? Genau, Eucharistia, Danksagung. Das ist die wesentliche Form des christlichen Kultes. Und wir wissen, die Eucharistiefeier, die heilige Messe ist genau das. Das Wichtigste ist ein dankendes Herz für das, was wir empfangen. Es geht in unserem Glauben nicht darum, dass wir vor Gott etwas leisten, sondern vielmehr, dass sich der Mensch von seiner Liebe beschenken lässt. Und das hat mit Demut zu tun. Geschenke annehmen ist gar nicht so einfach. Na, das braucht's nicht, behalt du das mal. Nee, du brauchst mir nichts geben, ich komme schon zurecht. Gut gemeint, aber wir nehmen es nicht an. Ist ein Schlag ins Gesicht dessen, der einem was schenken will. Und wie viel schlimmer muss es dann sein gegenüber Gott? Er will uns alles schenken. Wir sagen, na, ich komme schon zurecht. Ich bemühe mich ja. Ich mache das schon. Das ist oft unsere Haltung. Beschenken lassen, auch das wieder zu lernen, sich beschenken zu lassen. Wie gesagt, es hat erstmal auch damit zu tun, sich einzugestehen, dass ich das Geschenk brauche. Das, was Gott uns schenken will, das brauchen wir alle. Da gibt es keinen von uns, der sagen kann, ich komme schon ohne das zurecht. Ich komme schon ohne deine Liebe zurecht. Keiner von uns. Wir alle brauchen das, was Gott uns schenken will. Und das müssen wir mal kapieren, wirklich. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Liebe. Ohne die kommen wir nicht klar. Demütige Haltung der Dankbarkeit steht an erster Stelle. Kontra unseren Stolz. Also die richtige Haltung, das Verhalten des Menschen, das immer noch bei dieser umgekehrten Religiosität, ne, dass Gott uns das schenken will. Also eine demütige Haltung der Dankbarkeit steht an erster Stelle. Lieber zu viel sagen, Gott, danke, ja, ich brauche das von dir und ich nehme es gern an, obwohl es mir eigentlich gerade gut geht, aber ich nehme jetzt die Gnade wirklich gern an. Danke dir, Jesus, danke, du wirst dir was dabei denken. Es ist oft so, man fragt sich dann, was ist los, irgendwas, mir geht es gerade so gut. Und meistens ist es ja so, dass danach dann irgendwas kommt. Und gerade dann, wenn wir wirklich auch, aber eben, das ist auch schon wieder ein Fehler, dass wir dann denken, es kommt wieder irgendwas anderes, aber dass wir den Augenblick auch genießen, wenn Gott wirklich uns die Gnade schenkt, dass es uns gut geht. Genießt es. Genießt es, dass es gerade wirklich gut ist. Und auch sagen, danke Gott, dass es mir gut geht. Und nicht, jetzt geht es mir gut, jetzt könnte ich eigentlich das machen, jetzt könnte ich eigentlich da noch was machen, jetzt könnte ich da noch einen Garten umgraben. Ich habe ja gerade Zeit, mir geht es gerade gut. Also, kleines, aber ihr wisst, was ich meine. Nehmt es einfach an, wenn Gott euch was schenkt, dass es euch gut geht. Zum Beispiel die Tage hier. Nehmt es einfach an, dass Gott euch die Stille schenken will. Alles, was daheim jetzt ist, ist zweitrangig. Eure Männer wissen, wo ihr seid. Oder die Frauen. Kann nichts passieren, die Kinder sind versorgt, sonst werden sie ja schon vor der Tür. Also von daher, es passt alles. Nehmt es an. Dankbar sein. Also, demütige Haltung der Dankbarkeit. Und das ist wichtig, bevor wir lieben können, beziehungsweise bevor wir überhaupt Gutes tun können, müssen wir selbst erstmal Liebe empfangen. Nichts, was wir an Gutem tun, tun wir aus uns. Und nichts, was wir an Liebe tun, tun wir aus uns. Sondern wir tun es deswegen, weil Gott uns damit schon beschenkt hat. Wir geben seine Liebe weiter. Also wir müssen zunächst erstmal Liebe empfangen, bevor wir Liebe lieben können. Die Liebe empfangen heißt natürlich von Gott, nicht von Menschen. Das versuchen wir auch immer wieder. Wenn es mit Gott gerade nicht so gut läuft, wenn die Liebe vielleicht nur sichtbar ist im Kreuz, die er uns schenken will. Da gehe ich mal zu den anderen. Der redet immer so nett. Da gehe ich lieber zum Pater Thomas oder was auch immer, weil der redet mir so schön zu. Auch das kann eine Versuchung sein. Auch wenn es fromm daherkommt. Also Liebe wirklich auch empfangen. Das, was Gott uns gibt. Darin auch die Liebe zu erkennen. Nicht irgendwo anders von Menschen sich das suchen. Dann. Also jetzt das mit mir, das war natürlich ein Beispiel. Ob das so ist oder nicht, das müsst ihr entscheiden können. Das kann ja der Pater Anton sagen können, was auch immer. Genau, Ratzinger sagt wieder, christliches Opfern. Da sind wir jetzt schon im Opfercharakter im Christlichen, besteht nicht im Geben dessen, was Gott ohne uns nicht hätte, das haben wir schon gehört, sondern darin, dass wir ganz Empfangende werden und uns ganz nehmen lassen von ihm. Das Handeln lassen Gottes an uns, das ist christliches Opfern. Soll ich es nochmal vorlesen? Christliches Opfern besteht nicht in einem Geben dessen, was Gott ohne uns nicht hätte, sondern darin, dass wir ganz Empfangende werden und uns ganz nehmen lassen von ihm. Das Handeln lassen Gottes an uns, das ist das christliche Opfer. Das Handeln lassen Gottes an uns. Darum geht's. Ich denke, wir müssten ihn beschenken. Wenn es von Herzen kommt, als eine Antwort auf das, was wir von ihm, vom Handeln lassen, ihm an uns, ihm geben möchten, dann freut es sich natürlich, aber es ist nicht die Bedingung. Wir erkaufen uns damit nicht die Gegenwart Gottes. Das Handeln lassen Gottes an uns, das reicht, auch wenn man das mitnimmt, wirklich, das kann man sich merken. Das Handeln lassen Gottes an uns, das ist das christliche Opfer. Nicht unser Opfer, das wir bringen, sondern sein Opfer, das wir annehmen sollen. Hier haben wir es wieder. Ihn handeln lassen. Ihm auch alles in die Hand geben, auch unsere Sorgen. Auch das, wo wir ratlos dastehen, ihm geben. Jesus, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber du wirst dann einen Plan haben. Und gib es dir. So leicht wie es klingt, so schwer ist es auch, aber das ist die richtige Haltung. Ihm alles in die Hand geben. Mai, was soll ich denn machen, meine Tochter, das und das und ich komme nicht klar. Und da ist ja der und der Arbeitskollege und mein Mann, oh, was soll ich denn machen? Gott machen lassen. Ihn machen lassen. Ihm übergeben. Nicht sich den Kopf zermartern, was ihr machen sollt, sondern ihm geben. Das ist nicht nur außerhalb des Klosters so, ist bei uns genauso. Und auch die Kämpfe sind die gleichen. Also von daher. Ach Jesus, was soll ich machen? Da muss wieder der Mitbruder braucht das und der muss dahin und da muss man das machen und da ist Veranstaltung und das. Und das kann ich selber alles gar nicht oder das können wir alles gar nicht. Sondern müssen wir auch sagen, Jesus, ich gebe dir es in die Hand. Ich weiß nicht, wie das werden soll, keine Ahnung. Aber du weißt es. Ihn handeln lassen. Ihm auch Raum geben. Das auch immer sehen, wenn wir zu viel handeln, nehmen wir ihm vielleicht den Raum zum Handeln. Ganz anderer Aspekt. Wir alles selber machen, aber was soll er dann noch machen? Hat er keinen Platz mehr, irgendwas zu machen. Und er macht sich ja besser als wir. Wir sollten ihm den Platz lassen. Also ihn handeln lassen. Also das kann man auch mitnehmen, wie praktizieren wir die Handlung, diese Haltung in unserem Glaubensleben, ihn handeln zu lassen. Das ist eine Frage, die kann ich euch jetzt schon mitgeben. Wie praktizieren wir das in unserem Glaubensleben? Und es geht ja immerhin noch um die richtige Antwort auf das Verhalten Gottes, das er uns entgegenkommt. Und Ratzinger schreibt, das uneingeschränkte Ja des Menschen zu Gott könnte allein die wahre Anbetung sein. Also wenn wir öfter mal Ja sagen gegenüber Gott und gegenüber dem, wie es jetzt ist, ist mehr wert manchmal als denken, man müsste da jetzt viele Stunden in der Anbetung verbringen oder viel beten. Zum Beispiel, der Mann ist unerträglich zu Hause, das kennt ihr sicher alle oder ähnliche Situationen, oder die Frau, also ihr wisst, was ich meine. Oder der Mitbruder, was auch immer. Ja, ich gehe jetzt mal lieber zur Anbetung, weil der nervt mich dermaßen. Was meint ihr, ist die richtige Entscheidung? 3 Stunden in die Anbetung setzen oder vielleicht hat er was am Herzen und vielleicht die Zeit einfach mit ihm zu verbringen oder mit ihr. Meistens sind es die Männer, tut mir leid, ihr Männer. Oder wir, die unerträglich sind, aber die, ja, die Frauen können es auch sein. Aber jedenfalls, genau, also es geht darum, manchmal auch das Ja zu sagen zum Ehemann oder zur Frau. So unerträglich, wie sie ist. Ja, die redet ja nur vom Fußball. Jetzt erzählt er mir wieder, wie die Eintracht Frankfurt gespielt hat. Das interessiert mich null. Vielleicht sollten sie mal zuhören. Sollen ja nicht gleich Frankfurt-Fan werden, sondern einfach mal zuhören, was ihn beschäftigt oder sie. Ja, die Frau nervt mich, da erzählt sie mir wieder, was es für neue Handtasche gibt oder Schuhe oder was. Das würde ich uns wieder klischee-mäßig. Aber ihr wisst, also auch für die Männer, was euch nicht interessiert, hört mir mal zu. Einfach mal und sagen, ja, okay, ich höre dir zu. Das ist manchmal wertvoller, als dann sich beim Herrn auszuheulen, dass der Mann so schrecklich ist. Also Ja sagen auch zu den schwierigen Situationen. Gell? Das Ja des Menschen könnte allein die wahre Anbetung sein, das meine ich damit. Also wenn man den Mann mal erträgt oder die schwierige Situation oder was auch immer, anstatt zu sagen, ich muss jetzt unbedingt weg, ich muss in die Anbetung, dass es mir besser geht. Vielleicht ist es Richtige zu sagen, ja, ich nehme das jetzt an, Jesus, und bete dich darin an, in der Annahme des Schwierigen. Gott gehört alles, außer, was gehört ihm nicht? Die gehört nicht zu ihm, das stimmt. Aber der freie Wille, ja, genau. Genau, also Ratzinger drückt so aus, Gott gehört alles, außer das freiwillige, gegebene Herz des Menschen. Gott gehört alles, außer das freiwillig gegebene Herz des Menschen. Also deswegen, er reißt uns das Herz nicht einfach raus, sondern er wartet, bis wir es ihm geben. Dem Menschen ist die Freiheit des Ja und des Nein, der Liebe und der Verweigerung verliehen. Wir haben das schon im Alten Testament gehabt. Ich lege dir Segen und Fluch vor, Tod und Leben, wähle das Leben. Wir könnten auch den Tod wählen. Das freie Ja des Menschen ist das Einzige, worauf Gott warten muss. Ja zum Ehemann zu sagen oder zur Frau, um wieder in die Situation zu kommen, ist vielleicht das, auf das er schon ganz lang wartet. Aber wir sträuben uns immer dagegen. Ist jetzt ein Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also das Ja des Menschen ist das Einzige, worauf Gott warten muss. Und das schwierigste Ja ist natürlich, oder wo das Ja immer mehr von uns abverlangt, ist natürlich das Ja zum Kreuz. Zum Kreuz des Lebens. Der Situationen, die uns vielleicht gar nicht gefallen oder sowas, aber da Ja zu sagen, ist das Einzige, worauf Gott warten muss. Und wie gesagt, vielleicht wartet er auch bei uns, vielleicht wartet er schon seit Jahren, dass ich Ja sage zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Mitbrüdern, bei den Schwestern das Gleiche. Das Einzige, worauf Gott warten muss, weil er unsere Freiheit achtet. Das wahre Opfer im christlichen Sinn. Das Ja des Menschen zu Gott ist die wahre Anbetung, das haben wir schon gehört, und ist das einzige Opfer, das allein Sinn haben kann. Das Ja des Menschen zu Gott ist das einzige Opfer, in Anführungszeichen, das allein Sinn haben kann. Frühere Opferkult, Versuche der Menschheit, sich mit Gott durch Tieropfer zu versöhnen, mussten erfolglos bleiben. Auch die Idee des Ersatzes durch Stellvertretung und sowas, der ganze vorchristliche Kult, war eigentlich vergeblich. In Christus hat die Idee des Ersatzes und der Stellvertretung einen neuen Sinn bekommen. Und auch das Ja zu Gott, das Ja zu seinem Kreuz ist das erste Ja, eben es nicht, das wieder zu lernen, auch im Glaubensleben das Kreuz wirklich als den Mittelpunkt zu sehen, weil er der einzig wahre Priester der Welt ist. In Christus hat die Idee des Ersatzes und der Stellvertretung einen neuen Sinn bekommen. Sein Tod war in Wirklichkeit der einzige Gottesdienst, die einzige Liturgie der Weltgeschichte, kosmische Liturgie, schreibt Ratzinger. Sein Tod war in Wirklichkeit der einzige Gottesdienst, die einzige Liturgie der Weltgeschichte, kosmische Liturgie. Durch das Kreuz Jesu ist alles wieder in die Ordnung gekommen, was zerbrochen ist durch die Sünde. Und daher kann es natürlich nur das Einzige, die einzige Liturgie sein. Und wir kommen morgen noch zur Eucharistie, die Eucharistie ist natürlich eine Vergegenwärtigung des Geschehens auf Golgotha, des Opfers Christi. Die Heilige Messe ist eine Opferfeier, aber nicht unser Opfer, sondern seins. Er bringt sich selbst für uns als Opfer dar. Und deswegen ist er und kann er nur sein, der einzig wahre Priester der Welt. Ich bin Priester Jesu Christi. Und ich bin nicht Priester von Maria Schutz oder von, keine Ahnung. Ich habe Anteil an seinem Priestertum. Er handelt durch mich. Es gibt nur einen wahren Priester. Auch bei der Messe ist der Priester in persona Christi, steht da am Altar. Christus handelt durch den Priester, nicht der Pater Thomas oder der Pater Pius, auch nicht Pater Anton oder sonst jemand. Es ist immer Christus. Er ist der einzig wahre Priester. Er hat uns erlöst durch sein Blut, das haben wir heute schon gehört. Und sein Blut, das Blut Christi, das kostbare Blut, ist nicht in erster Linie als etwas Sachliches zu verstehen, eine sachliche Gabe, sondern vor allem ist sein Blut als eine Konkretisierung seiner Liebe zu sehen. Durch seine Hingabe, durch sein Blut wird seine Liebe bis zum Letzten konkret. Bis zum Äußersten geht seine Liebe, die Radikalität der Liebe Gottes. Sein Blut ist der Ausdruck der Totalität seiner Hingabe und seines Dienstes für uns. Bis zum Letzten. Es ist immer wieder unbegreiflich, was Gott für uns tut. Wie gesagt, er musste das nicht tun. Es hat ihn keiner gezwungen. Er hat es getan, weil er uns liebt. Und eben diese Liebe nicht anzunehmen, das ist ein Schlag ins Gesicht. Deswegen lässt er uns nicht fallen, aber es tut ihm weh. Er gibt nicht mehr oder weniger als sich selbst. Gott ist Gott. Er gibt sich selbst ganz. In seiner unendlich tiefen Liebe, all das gibt er hin für uns. Der Gestus der alles gebenden Liebe ist die wirkliche Versöhnung der Welt. Der Hebräerbrief, der ist für uns oft unverständlich, aber der greift es vieles auf, was wir heute so die letzten Tage hatten mit diesem Sühneopfer. Und bringt es eben, deutet es auf Christus. Und so schreibt Ratzinger, dass die Kreuzesstunde der kosmische Versöhnungstag ist. Wir haben von Yom Kippur gehört. Und die Kreuzesstunde ist der kosmische Versöhnungstag, an dem alles versöhnt wurde, in Christus. Und weitaus viel, viel mehr als jeder Yom Kippur-Tag. Versöhnungstag. Und das wird oft im Hebräerbrief, deswegen vielleicht der ein oder andere dann Lust auch den mal zu lesen nach den Exerzitien. Ich bin sicher, dass ihr das mit anderen Augen lest auch. Der wahre christliche Kult, Opferkult der Juden, haben wir kennengelernt, hat auch mit Barmherzigkeit zu tun, auch das haben wir gehört. Das ist ein Angebot der Barmherzigkeit, aber der wahre christliche Kult besteht, worin besteht es, was meint ihr? In der Liebe. Der wahre christliche Kult besteht in der Liebe. Gottes eigene Liebe, die menschliche Liebe geworden ist. Durch die Menschwerdung Gottes ist diese Liebe reingekommen in unser Leben. Durch das Kreuz ist die Sünde durch die Liebe überwunden worden und durch die Auferstehung unvergänglich. Und wenn wir Christus folgen, kommt diese Liebe in unser Leben. aber eben nur durch Christus. Die neue Form der Stellvertretung, die in dieser Liebe eingeschlossen ist. Christus ist für uns zur Sünde geworden, für uns auch zur Liebe geworden. Ist er nicht? Die Liebe ist in unser Leben gekommen durch seine Menschwerdung. Und so ist es auch stellvertretend in der Menschwerdung, die Liebe in die Menschheit auch wieder auf ganz neue Weise reingekommen. Und unsere Aufgabe ist es, uns von dieser Liebe ergreifen zu lassen. Wie gesagt, das ist vielmehr ein passives Verhalten. Ist gar nicht aktiv, sondern ergreifen lassen. Passiv werden, sich ergreifen lassen. Das Gegeneinander, die Spaltung des Selbst, Rechtfertigung aufgeben und das Geschenk der für uns alle einstehenden Liebe Christi annehmen und uns darin vereinigen. Selbstrechtfertigung, das tun wir gern. Was gerade in der Welt los ist, genau das Gleiche. Ja, wir sind die Guten, weil der Russe hat uns überfallen. Da haben sie uns überfallen und die wollen sowieso und sie bedrohen uns eh die ganze Zeit. Wir wollen das Öl in unserer Hand haben, weil wir können besser damit umgehen. Alles Selbstrechtfertigung. Das führt nicht zum Frieden. Das führt nur zur Spaltung. Das ist ein Gegeneinander. Das ist eine Spaltung. Und deswegen das aufzugeben, immer zu sagen, na, ich weiß ja besser oder ich habe Recht und Recht für sich immer rechtfertigen für alles seinen Standpunkt, dass man das aufgibt und das Geschenk annimmt, der für uns alle einstehenden Liebe Christi und uns in dieser Liebe vereinigen. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, der Auftrag der Kirche und das, was wir bekommen haben, das, was unser Sinn auch auf Erden ist, das ist gewaltig. Nicht schimpfen über die Kriege, missionieren. Die Liebe Christi ist das Einzige, was die Welt retten kann. Und die ist uns anvertraut. Die lebt in jedem von uns. Vielleicht angewöhnen, wenn man wieder irgendwie schimpft über irgendwas, sich vornehmen, okay, ich will nicht schimpfen, ich tue jetzt einem Menschen was Gutes heute. Ich höre meiner Frau zu oder ich höre meinem Mann zu, zum Beispiel. Was Gutes tun, wirklich. Nicht schimpfen über den Unfrieden, sondern Frieden stiften. Selig die Frieden stiften, sie werden Söhne Gottes genannt werden. Also aufgeben, diese Selbstrechtfertigung, das Gegeneinander und das Geschenk der für uns alle einstehenden Liebe Christi annehmen und sich darin vereinigen. Deshalb ist die Kirche kann nur missionarisch sein, weil es darum geht, die Menschen mit reinzuholen in die Kirche. Es ist nicht aufgezwungen, sondern es ist die Welt, der Welt Gutes tun. Da auch wirklich mutig sein zu missionieren. Natürlich mit Klugheit, mit Maß, mit Feingefühl, mit Gespür. Aber was wir den Menschen geben, ist das, was sie brauchen. Und was sie auch wollen. Nur sind viele so verblendet oder einfach gefangen in der Zeit oder in ihrer Selbstrechtfertigung, was auch immer. Keine Angst haben, das Evangelium zu verkünden. Auch nicht sich unter Druck setzen, das auch nicht. Also, aber einfach in einer gesunden Weise überzeugt sein von dem, was die Kirche ist. Die Kirche ist gestiftet, um die Welt zu retten, die Welt oder die Rettung der Welt in die Welt zu tragen, die Erlösung. Wenn wir das nicht tun, dann lebt die Kirche nicht. Also auch hier der Aufruf. Aber zunächst, wie gesagt, bevor wir Frieden stiften, müssen wir ihn erstmal selber empfangen. Selber empfangen, deswegen seid ihr jetzt hier. Selber empfangen. Heute, die Tage geht es jetzt erstmal nur um euch. Da müsst ihr jetzt nicht überlegen, wen ihr als nächstes missionieren könnt. Empfangen. Wahrer Friede und wahre Einheit ist nur durch das Kreuz Christi möglich. Das ist die absolute Wahrheit. Das ist nicht irgendwie nur so fromm dahergesagt oder weil die Kirche sich das halt einbildet. Das ist die Wahrheit. Und das können viele Leben bezeugen. Wichtig ist dabei auch, sich nicht in einer vollständigen Mitmenschlichkeit aufzulösen, ohne direkte Gottesliebe oder Gottesverehrung. Also auch die Anbetung, ich wollte vorhin da jetzt nicht sagen, dass Anbetung unwichtig ist, das nicht, das braucht es natürlich auch. Also die Gottesliebe nährt auch unsere Nächstenliebe. Wir müssen auch diese Beziehung zu Gott und die wahre Anbetung und Gebet und so, diese Hinwendung zu Gott, das ist wichtig. Weil unsere menschliche Liebe, auch wenn wir sie von Gott geschenkt bekommen haben, also den Teil der Liebe, das bisschen, was wir da haben, aber unsere menschliche Liebe bleibt immer erlösungsbedürftig, wenn sie nicht von Gott kommt. Unsere menschliche Liebe bleibt immer erlösungsbedürftig. Wir Menschen können nur einen ganz kleinen Teil der Liebe beitragen. Und da gibt es im Griechischen, ja, das wird es morgen ein bisschen drum gehen, in der Predigt, glaube ich, wie auch immer. Es gibt im Griechischen 3 Ausdrücke für Liebe. Also 3 Wörter. Es gibt den Eros, es gibt Philein und es gibt die Agape. Eros ist so diese begehrliche Liebe. Das ist so das Menschliche. Das Begehren auch im sexuellen Bereich und sowas. Philein, es geht schon ein bisschen weiter. Das ist so diese freundschaftliche Liebe. So dieses wirklich auch für den anderen schon und sich auf den anderen ausrichten, aber trotzdem noch im Ich ein bisschen verhaftet sein. Die Agape, das ist die vollkommene Liebe. Dieses ganz sich geben für den anderen. Und das ist das, was für den Menschen unmöglich ist. Die Agape können wir uns nur schenken lassen. Eros, die Liebe, das kennen wir alle, das Begehrliche. Philein ist im menschlichen Sinn mit, ja, gutem Verhalten, Hinwendung auf den Nächsten möglich, aber die Agape können wir uns nur schenken lassen. Und das ist eben auch das, und so ergibt es erst richtig Sinn, viele von euch wissen das auch, das sind diese dreimalige Frage, als Jesus Petrus fragt, liebst du mich? Das ist genau das, er fragt zweimal, ob er ihn liebt in diesem Philein, und dann fragt das dritte Mal, ja, oder? Also genau, ja, es ist, genau, und es, ja, also genau, er sagt dann, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Also da gibt es erst richtig Sinn, dass Jesus dann wirklich, dass Petrus auch wirklich sich bewusst ist, das kann er gar nicht von sich aus. Das kann er nicht von sich, das kann er nur empfangen, indem er ihm nachfolgt. Also wie auch immer, diese Liebe, sich schenken zu lassen, und wirklich auch sich einzugestehen, dass wir als Menschen in dieser unvollkommenen, erlösungsbedürftigen Liebe erleben. Und wie oft wollen wir da anderen, und das ist halt das gut gemeint, den anderen Menschen helfen zu wollen, aber mit unserer unvollkommenen, erlösungsbedürftigen Liebe können wir den anderen Menschen nicht helfen. Vielleicht mal kurzzeitig, aber wirklich geholfen ist dem Menschen nicht. Und vor allem wir selber brennen dabei aus. All diese Liebe natürlich endlich ist. Aber die Liebe Gottes, die uns geschenkt ist, die ist unendlich und vor allem vollkommen. Also, wir brauchen es immer wieder demütig zum Herrn zu kommen, um auch unsere schwache menschliche Liebe uns selbst immer wieder von ihm erlösen zu lassen. Also auch wirklich zu ihm kommen mit den Dingen, die wir im Herzen tragen, wo wir merken, da sind wir unfrei, ihm das wirklich geben. Immer wieder abgeben und nicht hängen bleiben und selber darum wurschteln, das alles loswerden zu wollen, sondern sagen, ich kann es ja nicht erlösen. Wie sollen wir das mit unserem bisschen Liebe, mit unserem bisschen Gutsein, wie sollen wir das erlösen? Wir können es nicht. Es ist ja schon erlöst, nur wir müssen es Gott geben. Da ist wieder dieses freiwillige Ja. Ja, Gott, ja, Jesus, du darfst es erlösen. Ich gebe es dir. Darauf wartet er. Wenn er natürlich sieht, naja, wenn du dich da ablagen willst, okay, ich warte, ich lass mal, wenn du kommst, ich bin da sofort für dich, mach mal. Und wie oft merkt man, dass dieses Mach mal uns voll auf die Nase fallen lässt. Also demütig zum Herrn kommen und unsere schwache menschliche Liebe uns selbst von ihm immer wieder erlösen zu lassen. Das ist wichtig. Wir alle sind zuerst Empfangende. Und da kommen wir auch zur Mutter Gottes. Die Mutter Gottes ist die, die ganz empfangen hat, die Gott empfangen hat in ihrem Leib. Wir sind alle erst Empfangene. Anbetung und Kontemplation ist dazu äußerst wichtig. Also wie gesagt, auch dieses in der Anbetung sich beschenken lassen von ihm, nicht jetzt drei Rosenkränze beten, gute Anbetung, ja, ich habe wohl wirklich was geschafft jetzt bei der Anbetung. Wenn Sie so denken, vergessen Sie es. Dann haben Sie vielleicht viel geschafft im Menschlichen, aber Gott hat keine Chance gehabt, irgendwas zu machen. Weltlich gesehen ist das eben Kontemplation, Anbetung, dieses Passivsein, vor ihm sein, sich beschenken zu lassen, empfangen. Weltlich gesehen ist das vielleicht zwecklos, Zeitverschwendung. Aber die Anbetung ist absolut sinnvoll für die Liebe. Es erscheint zwecklos, aber es ist sinnvoll für die Liebe. Jetzt kommen wir in die Kreuzesnachfolge, Leben als Christ. Und aus diesem anbetenden Empfangen der Liebe heraus ist unsere Antwort die Bewegung auf Gott zu. Wie gesagt, das Gebet muss als eine Antwort kommen, auf Gott zu kommen, mit ihm sprechen zu wollen, aber auch auf die Mitmenschen hin. In der Liebe Christi tritt der Mensch aus sich selbst heraus, um diese Liebe weiterzuschenken. Diese vollkommene Liebe, die wir empfangen von Gott, ist uns aufgetragen, weiterzuschenken. Und das ist der Auftrag der Kirche. Es ist aufgetragen, weiterzuschenken. Und dieses Weiterschenken geht weit über unsere eigenen Ausstreckungsmöglichkeiten hinaus. Der Mensch wird sozusagen auseinandergerissen in der Nachfolge Christi. Kreuzes Nachfolge ist somit immer mit einem Schmerz des Zerrissenwerdens verbunden. Das uneingeschränkte Ja zu Gott ist immer ein Opfer. Es wird uns immer schwerfallen. Das Prinzip des Opfers ist nicht der Schmerz bzw. das Leid, sondern die Liebe. Die Liebe zerreißt und bricht neue Pfade der Liebe auf. Das wahre Opfer in der Nachfolge Christi ist Lieben in einer von Tod und Selbstsucht gezeichneten Welt. Also dort, wo nicht geliebt wird, wo die Lieblosigkeit einzieht, trotzdem zu lieben. Denkst an Jesus am Kreuz. Was war denn da für eine Atmosphäre um ihn herum? Die Henker waren da, die Soldaten haben ihre Witze gemacht, die anderen haben ihn verhöhnt. Eine Umgebung des Hasses und er hat geliebt. Opfer ist christliches Opfer, Lieben in einer von Tod und Selbstsucht gezeichneten Welt. Wir müssen uns dem Kreuz Christi ähnlich machen, es aufnehmen und in uns tragen. Und das schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Er schreibt, er trägt alle Zeit das Totenleiden Christi. Oder wir tragen das alle Zeit des Todesleiden Christi in unserem Leibe mit. Und darum geht es, dass wir die Zerrissenheit in der Welt sein und trotzdem zu lieben. Und das Lieben, diese Zerrissenheit ist für uns ein Kreuz. Und das erfahren wir oft genug, vielleicht in der eigenen Familie. Wo vielleicht der Mann oder die Frau nicht mitgehen, die Kinder, die Enkelkinder, der Bruder, was auch immer. Es bleibt eine Zerrissenheit. Das ist für uns ein Kreuz. Das ist einfach dieses Unvermögen unseres Herzens, gleichzeitig die Liebe zu Gott zu haben und die Liebe zu einer von Gott entfremdeten Welt in sich zu tragen. Das ist das Todesleiden des eingeborenen Sohnes, zu dessen Teilnahme er uns beruft. Also dieses Gespür, auch die Liebe zu Gott zu haben, Gott zu lieben, aber trotzdem in der Welt zu sein, das ist dieses Zerrissensein. Auch in der Nachfolge. Das, was uns immer wieder schwerfällt, wo wir auch dran zweifeln, ist das richtig? Die ganze Welt sieht es anders. Meine ganze Umgebung, ich bin der Einzige, der vorm Essen ein Kreuzzeichen macht. Ich habe so ein kleines Kreuz, ich verstecke das lieber mal, weil die alle sind da, die haben mit der Kirche nichts am Hut. Also das ist dieses Kreuz für uns in der Nachfolge, diese Zerrissenheit, aber trotzdem zu lieben. Das ist unsere Aufgabe, trotzdem zu lieben. Und das Ausgespanntsein des Herrn am Kreuz ist der geheimnisvolle Ausdruck unserer eigenen Zerrissenheit. Es macht uns ihm gleichförmig. Dieses Ausgespannt, dieses Zerrissensein am Kreuz, wie Jesus da eben angenagelt sein am Kreuz, auseinandergerissen zu sein und nichts sich wieder zusammen zu kauern. Dieses Auseinandergerissensein macht uns ihm gleichförmig. Das ist Kreuzesnachfolge, diese Zerrissenheit. Und Jesus hat es wirklich bis ins Letzte auch auf sich genommen am Kreuz. Was schreit er denn am Kreuz zu seinem Vater? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er lässt sich bis in die Gottesverlassenheit zerreißen, Jesus. Der Herr ist gleichzeitig in Gott eingetaucht und in die Tiefe des gottverlassenen Geschöpfes. Er hat alles, in allem ist er uns sogar in diese Gottverlassenheit ist er reingegangen für uns. Natürlich war er immer ganz verbunden mit seinem Vater, aber auch ganz verbunden mit uns. Das ist diese Ausgespanntheit am Kreuz. Und natürlich geht es uns genauso. Jesus hat nie gesagt, dass Nachfolge einfach ist. Er hat immer davon gesprochen, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Er hat nie ohne das Kreuz gesprochen. Nur wir denken immer, Nachfolge ist eben, naja, das ist schon schön wie Jesus. Ich habe meinen Freund an meiner Seite, wir gehen gemeinsam durch die Blumenwiese. Das ist nicht unser Glaube, es geht immer nur mit dem Kreuz. Weil dieses Ausgespanntsein immer sein wird auch in der Nachfolge. Und somit wirklich auch keine Angst haben, ihm nachzugehen. Wer eben Jesus auch in dieser Radikalität der Liebe nachfolgt, wird wirklich gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt der Apostel Paulus. Das ist unser Weg der Nachfolge. Aber, und das ist das Wichtige, diese Zerrissenheit ist identisch mit der Liebe. Diese Zerrissenheit ist aus Liebe. Die Liebe ist darin zu finden. Das ist die Verwirklichung der Liebe bis ins Letzte. Bis in den letzten Bereich, wo wir die Liebe am wenigsten vermuten. Aber dort ist sie auch. So zerrissen werden und wenn wir zerrissen werden in der Nachfolge, das ist ein Ausdruck der Liebe. Ein Ausdruck der alles überwindenden Kraft der Liebe Gottes. Gottes Kraft ist das Kreuz für uns. Und unser Liebesdienst, unser Dienst an den Menschen in der Welt muss somit ganz und gar durchdrungen sein von der christlichen Kreuzestheologie. Wie gesagt, ohne Kreuz können wir ihm nicht nachfolgen. Nicht der Schmerz zählt in dieser Kreuzesnachfolge, sondern die Liebe. Die Liebe gibt dem Schmerz der Kreuzigung einen Sinn. Die Weite der Liebe, die sich so ausspannt, dass sie den gottverlassenen Menschen mit Gott in Beziehung bringt. Im Kreuz Christi sehen wir ganz deutlich, dass Gott die Liebe ist. Er ist das reine Für, das sich vollkommen erniedrigt hat und wie ein Wurm geworden ist. Gott identifiziert sich mit seinen schwachen, sündigen Geschöpfen, um uns in unsere Niedrigkeit seine überfließende Liebe zuzusagen. Also es geht darum, Jesus ist da in diese ganze Niedrigkeit der Menschheit reingegangen, um uns dort seine Liebe zuzusagen. Das ist dieser andere Aspekt vom Kreuz. Das eine ist das Sühneopfer der Erlösung. Das andere ist, die Liebe in alle Bereiche menschlichen Lebens zu tragen. Es gibt keinen gottlosen Bereich mehr. Wir können ihn finden. Selbst dann, wenn wir sagen, Gott, wo bist du? Dann sind wir bei Jesus am Kreuz. Es gibt keinen Bereich mehr, wo Gottes Liebe nicht gegenwärtig ist. Es gibt keinen finsteren, absolut finsteren Bereich mehr in unserem Leben. Wir beten jetzt um 17 Uhr den Kreuzweg und da gehen wir nochmal diese ganzen Bereiche nach. Ich gebe euch noch einen Impuls mit, den könnt ihr dann über die Fragen, könnt ihr euch noch kurz, also nicht kurz, die Zeit jetzt noch Gedanken machen. Nämlich erkenne ich im Kreuz Christi das Opfer seiner radikalen Liebe. Erkenne ich im Kreuz Christi das Opfer seiner radikalen Liebe und kann ich es für mich annehmen? Kann ich es für mich annehmen? Das ist wirklich das Schwierigste manchmal.